Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Wege mit Edith Stein, das ist heute unser Thema. Zu Gast ist bei uns Dr. Vicky Ranf aus Trier. Zu dieser Sendung begrüßt sie Marion Kuhl. Ein Gruß an alle, die uns auch von Radio Maria in Südtirol hier verbunden sind bei Radio Horeb. Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Das sagt nicht eine fromme Heilige, die von klein auf im Glauben groß geworden ist, sondern eine Intellektuelle, eine Wissenschaftlerin, eine ehemalige Atheistin des 20. Jahrhunderts, die durch die Suche nach der Wahrheit zu Gott gefunden hat und schließlich Katholikin, Karmelitin, Märtyrerin, Heilige und Europapatronin geworden ist, eben Edith Stein. Am 9. August 1942 wurde sie im KZ Auschwitz in der Gaskammer umgebracht. Daher feiert die Kirche an diesem Tag, also heute, ihren Gedenktag. Und aus diesem Anlass beschäftigen wir uns heute mit ihr. Eingeladen haben wir jemanden, der sich intensiv mit Edith Stein beschäftigt hat, Dr. Vicky Ranf aus Trier. Grüß Gott, Frau Dr. Ranf.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie haben ein Buch über Edith Stein herausgegeben, Edith Stein begegnen, in der Reihe Zeugen des Glaubens, und Sie waren auch mitbeteiligt bei der neuen Gesamtausgabe der Werke Edith Steins. Wie kam das denn, dass Sie sich näher mit Edith Stein befasst haben?
Das ist eigentlich eine Geschichte, die schon bis in die Zeit unmittelbar nach meinem Abitur zurückgeht. Da habe ich das erste Mal über Edith Stein gelesen, bin auf sie aufmerksam geworden und hatte, weil ich sowieso schon philosophisch interessiert war, Lust, die Zeit bis zum Studienbeginn mich mit Edith Stein zu befassen. Habe das dann auch gemacht, habe eine Wettbewerbsarbeit verfasst über übrigens das Thema Wahrheit bei Edith Stein, was uns ja heute noch beschäftigen wird. Und so hat mich Edith Stein durchs ganze Studium begleitet, bis ich dann schließlich auch meine Magisterarbeit in Philosophie über Edith Stein geschrieben habe, über den Bezug zu einem Kirchenvater, den sie hat. Das ist Dionysius.
Also Sie sind auch von Beruf her Philosophin, haben aber auch Theologie und Geschichte studiert.
Ja.
Dann fühlen Sie sich wahrscheinlich Edith Stein noch näher verbunden, oder?
Irgendwie schon, ja. Das ist doch auch eine Berufsgemeinschaft, die ein Stück weit trägt, also zumindest für die Spanne im Leben Edith Steins, wo sie in der Wissenschaft tätig war als Philosophin. Das ist irgendwo schon eine Verbindung, in jedem Fall. Und ich glaube auch, dass Heilige, die einem in irgendeinem lebensmäßigen Punkt nahestehen, einem besonders ja ans Herz wachsen können und eine besondere Bedeutung für jemanden gewinnen können. Und so ist das bei mir mit Edith Stein auch. So ist es dann auch zu den Büchern gekommen, von denen Sie vorhin sprachen. Also diese kleine Biografie und Auseinandersetzung mit Kerngedanken bei Edith Stein, Edith Stein begegnen, und dann die aus meiner Magisterarbeit erwachsene Studie, oder genauer gesagt, es ist keine Studie, es ist eine Edition eines Textes von Edith Stein innerhalb ihrer Gesamtausgabe. Der Text ist also bezogen auf Dionysius, einen Autor aus der Zeit der Kirchenväter, den Edith Stein interpretiert und auch übersetzt, und die Übersetzungen, die Edith Stein angefertigt hat, von diesem ursprünglich griechisch schreibenden Autor, die habe ich ediert in der Gesamtausgabe. Also es ist immer wieder mal durch die Jahre ein Bezug zu Edith Stein da, und er begleitet mich seitdem.
Dann sind wir gespannt, Edith Stein näher kennenzulernen. Sicher ein Lebensnerv bei ihr, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ein Thema, das sie immer beschäftigt hat. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, danke schön. Ich möchte beginnen mit einem Gebet, denn Edith Stein ist sicherlich neben allem anderen, was man auch über sie sagen kann, eine große Beterin gewesen. Und ich meine, dass wir gerade in diesem Punkt auch von Edith Stein lernen sollten. Ausgesucht habe ich dafür das heutige Tagesgebet vom 9. August, also vom liturgischen Gedenktag Edith Steins, das sehr schön auch einführt in die ganze Thematik. Lebendiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du hast die heilige Edith Stein, Teresa Benedicta vom Kreuz, mit reichen Gaben des Geistes und des Herzens beschenkt und sie zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis in den Tod gerufen. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten das Heil erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Amen. Ja, wir haben in der Anmoderation schon gehört, wer Edith Stein ist. Sie ist also 1891 geboren und 1942 im KZ Auschwitz ermordet worden. Und dazwischen spannt sich ein Leben, das sehr vielseitig ist. Wir haben die Stichworte vorhin gehört. Und die Frage ist, wie sich da das Thema Wahrheit integriert, wenn das Leben so viele Wendungen nimmt, wie das bei Edith Stein der Fall gewesen ist. Man möchte fast sagen, die nacheinander so viele verschiedene Identitäten gehabt hat. Die Wahrheitssuche ist aber bei Edith Stein im ganzen Leben anzutreffen. Und das ist ein Thema, was heute besonders aktuell zu sein scheint. Das möchte ich auch mal anmerken, denn in unserer Zeit gibt es eine Tendenz, Wahrheit zu relativieren, zu leugnen womöglich sogar oder zumindest zu behaupten, Wahrheit wäre subjektiv. Also je persönlich, jeder einzelne Mensch hätte seine eigene Wahrheit. Das ist aber so nicht der Fall und das zeigt Edith Stein uns sehr deutlich, dass Wahrheit ein objektives, also allgemeingültiges Kriterium ist. Papst Benedikt XVI. Spricht recht häufig von der sogenannten Diktatur des Relativismus. Was will dieser Ausdruck sagen? Relativismus ist eine Weltanschauung, die, wie das Wort schon sagt, alles für relativ, für gleichgültig hält. Man könnte auch sagen, was gleichgültig ist, ist gleichgültig. Es ist egal, was man denkt, es ist egal, was man meint. Und jeder hat das Recht zu denken und zu meinen, was er will. Das ist zwar der Fall, aber der Relativismus sagt darüber hinaus noch, es ist alles gleichwertig, weil alles gleichgültig ist. Es gibt keine Wahrheit und was jemand für Wahrheit hält, ist in Wirklichkeit nur seine subjektive persönliche Meinung. Wenn man diese Anschauung des Relativismus absolut setzt und zur Grundlage des menschlichen Lebens macht, im Einzelleben und in der Gesellschaft, dann kommt man an den Punkt, dass man letztlich gar nicht mehr sagen kann, was gültig ist, was gemeinsame Grundlage des Lebens sein kann und soll. Diese Haltung, die auch keine Wahrheiten und keine Überzeugungen mehr gelten lässt, artet schließlich in eine Diktatur aus. Deswegen, weil jeder, der eine Meinung so vertritt, dass er sagt, es ist nicht nur eine Meinung, eine persönliche Meinung, sondern es handelt sich um Wahrheit, was zu vertreten ist, gewissermaßen mundtot gemacht wird und diesem Menschen nahegelegt wird, sich in die gleichgültige Position zurückzuziehen, Wahrheit zu verschweigen oder sogar zu verleugnen. Die Meinung, es gebe keine Wahrheit, bleibt in dieser Position die einzige Meinung oder die einzige Position, die überhaupt übrig bleibt und die gewissermaßen als allein gültig stehen bleibt und von daher zur Diktatur führt. Wenn wir diesen Gedanken Papst Benedikts verfolgen und zu Ende denken, was das für unsere Gesellschaft bedeutet, wenn die Meinung, alles wäre gleichgültig, die Oberhand gewinnt, dann kommen wir an einen Punkt, dass Wahrheit nicht mehr ausgedrückt werden kann, nicht mehr ausgedrückt werden darf, dass alles gleichgültig wird und von daher keine gemeinsamen Grundlagen des Denkens und des Lebens mehr bestehen. Dagegen könnte man sagen, ist Edith Stein eine Patronin. Lieber würde ich aber sagen, sie ist keine Patronin gegen etwas, sondern für etwas, nämlich für die Wahrheit. Wie ist nun diese Wahrheit bei Edith Stein zu fassen? Es gibt verschiedene Aspekte in ihrem Leben und Denken und Stellen, an denen das deutlich wird, was für Edith Stein Wahrheit bedeutet hat. Das ist zunächst ein ganz grundsätzlich lebensmäßiges Thema. Das ganze Leben fußt auf Wahrheit und Wahrheiten. Dann ist es auch eine ethische und moralische Angelegenheit, wie jemand über Wahrheit denkt. Natürlich ist es bei Edith Stein auch ein philosophisches Thema, denn Wahrheit ist eine der großen Grundfragen philosophischen Denkens. Und schließlich und wieder neu, müsste man sagen, bei Edith Stein ist die Wahrheit ein religiöses Thema. Neu innerhalb ihrer persönlichen Biografie, denn wir hatten ja in der Anmoderation schon gehört, dass Edith Stein eine Phase des Unglaubens durchlebt hat. In dieser Phase hat sie die Wahrheitsfrage zwar gestellt, aber nicht religiös gedeutet, wie wir im Folgenden noch sehen werden. Es sollen nämlich jetzt in diesem Vortrag anhand der Biografie Edith Steins die verschiedenen Schwerpunkte vorgestellt werden, die das Thema Wahrheit bei Edith Stein zum Lebensthema werden lassen. Ich habe den Vortrag in zwei größere Abschnitte eingeteilt. Der erste bezieht sich auf die Wahrheitssuche und der zweite Abschnitt auf die Wahrheitsfindung. Vielleicht kann jetzt jemand von den Hörern denken, dass man das doch gar nicht so genau aufteilen kann. Auch wer schon etwas von der Wahrheit gefunden hat, sucht doch immer noch die Wahrheit. Und auch umgekehrt, wer noch auf der Suche ist, findet doch immer auch schon nach und nach Wahrheit. Das ist wohl richtig, aber im Leben Edith Steins scheint mir das sehr deutlich zu sein, dass sie Phasen hat, in denen sie sehr stark auf der Suche ist und andere, in denen das Finden sehr stark in den Vordergrund rückt. Aber das werden wir im Folgenden noch sehen. Deshalb also zunächst der Abschnitt Wahrheitssuche. Zunächst in der Kindheit Edith Steins ist das Thema Wahrheit sehr stark verbunden mit einem Wissensdrang, den sie von früher Kindheit an schon hat. Schon im Vorschulalter ist sie sehr wissbegierig. Zugleich aber merkt sie auch, dass sie ethische, moralische Werte verwirklichen soll. Das merkt sie natürlich nicht in dieser Begrifflichkeit, die ist rückblickend formuliert in ihrer Autobiografie, in der sie zurückblickt bis in ihre frühe Kindheit. Aber mit der Sprache der Erwachsenen formuliert könnte man sagen, ihr Wissensdrang war als Kind ethisch motiviert. Sie sagt einmal, sie wurde als Kind in ihrer Familie mit etwas Unterton als die kluge Edith bezeichnet. Und sie hätte aber zu der Zeit schon gewusst, dass es viel wichtiger wäre, gut zu sein als klug. Es meldet sich also da schon das ethische Gewissen. Verbunden mit diesem Drang zum Wissen einerseits und zum Gutsein andererseits verbindet sich noch ein dritter Drang, nämlich der nach der Freiheit. Edith Stein ist ihr ganzes Leben lang ein sehr freiheitsliebender Mensch gewesen. Das zeigt sich auch in der Art, wie sie mit der Wahrheitssuche umgeht. Sie ist sehr selbstständig in all ihren Gedanken und auch in dem Weg, den sie einschlägt. Sie nimmt zwar Rücksicht auf Menschen, aber wenn es um das Entscheidende geht, dann kann sie auch mal sich über Rücksichten hinwegsetzen, die der Wahrheit und ihrer Berufung im Weg stehen. Der Freiheitsdrang verbindet sich also immer mit Wahrhaftigkeit. Das ist überhaupt in der frühen Phase Edith Steins ein ganz hervorstechender Zug, dass Wahrheitssuche und Wahrheitsliebe mit Wahrhaftigkeit, persönlicher Wahrhaftigkeit verbunden ist. So schreibt sie an verschiedenen Stellen, wie sie sich auf die Wahrheit und auf Wahrhaftigkeit bezieht, in auch ganz konkreten Alltagssituationen. Das denkerisch fragende, philosophische Interesse nimmt früh deutliche Konturen an, wird in der Konversion zur katholischen Kirche und später beim Klostereintritt in innerer Freiheit losgelassen und je auf einer neuen Ebene wiedergewonnen. Bei allen Akzentverschiebungen weist jedoch die Wahrheitssuche den Weg zur nächsten Etappe. Wahrheit ist somit nicht nur ein Kriterium der Wissenschaft, der Erkenntnis oder des Glaubensinhaltes, sondern als Wahrhaftigkeit und Wahrheitssuche ein Lebensthema. In Edith Steins Jugend ist diese Suche eng mit dem Wissensdrang verbunden und mit einem ethischen Anspruch versehen. Wahres muss zugleich gut sein. Der Wille zum selbstständigen Ergründen von Zusammenhängen prägt diese Phase der Wahrheitssuche. Das zeigt sich auch in der Redlichkeit, die sie an den Tag legt, wenn es um religiöse Fragen geht. Wir kennen etwa aus ihrer frühen Jugend die Situation, dass sie ihren jüdischen Glauben verliert und dass sie als Konsequenz dieses Glaubensverlustes sich ganz konsequent und auch bewusst entscheidet, nicht mehr zu beten. Sie schreibt, sie hätte sich in dieser Phase bewusst das Beten abgewöhnt. Also das klingt fast wie eine Erziehung in eine bestimmte Richtung, eine Selbsterziehung, die sie vornimmt, damit ihre Lebenspraxis ihrer theoretischen Anschauung, also ihrem Weltbild entspricht. Man kann darüber erschrecken, aber andererseits ist die Wahrhaftigkeit, die sie an den Tag legt, dass sie nicht so tut, als würde sie noch glauben, auch eine Hilfe, um in späterer Zeit neu auf den Glauben genauso vorurteilslos wieder zuzugehen und auch da sich vom Drang nach dem Erkenntnis, nach der Erkenntnis der Wahrheit leiten zu lassen. Zunehmend auch hier ist zu sehen, dass sie sich nach der Wahrheitsfrage ausrichtet in ethischen Zusammenhängen. Der Glaubensverlust ist also eingetreten, die religiösen Motive treten in den Hintergrund bzw. fallen für einige Jahre ganz aus, sodass Wahrheit vor allem eine ethische Frage wird. Was ist angemessen im Leben zu tun und wie kann der Mensch wahrhaftig sein, sich selbst und den anderen Menschen gegenüber in seinem Handeln? Das wissenschaftliche Interesse erwacht in der Abiturientin und sie fängt nach dem Abitur 1911 in ihrer Heimatstadt Breslau an zu studieren. Zunächst unter anderem auch Psychologie. Diese damals noch junge Wissenschaft hatte den Anspruch, oder zumindest ist das bei Edith Stein so angekommen, den Anspruch, den Menschen zu erklären und zu vermitteln, was das Wesen des Menschen ist. Das hatte Edith Stein sich von dieser jungen, neuen Wissenschaft erhofft, das zu erkennen. Wenn die religiöse Sicht auf den Menschen nicht mehr erreichbar ist, dann mit der Psychologie zu ergründen, was es mit dem Menschen auf sich hat. Innerhalb dieser vielfältigen Studien, die sie als ganz junge Studentin betreibt, sie studiert zeitweise 4 Fächer parallel, stößt sie auch auf Philosophie. Und sie gewinnt, man könnte sagen, die Philosophie lieb im Laufe ihres Grundstudiums. Sie merkt, dass die Psychologie nicht das erfüllt, was sie erhofft hat, dass sie nämlich da nicht über den Menschen lernen kann, was das Wesen des Menschen ist, sondern dass diese Wissenschaft das Wesen des Menschen letztlich nicht erreichen kann. Von der Philosophie dagegen verspricht sie sich mehr. Es wäre eine eigene Sendung, mal die philosophische Entwicklung Edith Steins zu verfolgen, wie sie von Breslau aus über die Lektüre von Schriften Edmund Husserls nach Göttingen kommt und dann eine ganz eigentümliche wissenschaftliche Karriere ihren Verlauf nimmt. Das ist heute nicht unser Thema. Aber für heute so viel, die Philosophie ist dasjenige Fach, das Edith Stein zur vertieften, vorurteilsfreien Wahrheitssuche noch mehr führt, als es sowieso schon der Fall ist, und schließlich sie auch neu mit Glaubensfragen konfrontiert. Zunächst aber hat sie noch vieles andere zu tun neben dem Studium. Es ist mittlerweile der Erste Weltkrieg ausgebrochen und Edith Stein lässt sich dazu einteilen, in einem solchen Lazarett Schwestern Helfsdienste zu tun. Sie will also den männlichen Kommilitonen den Kriegsdienst nicht überlassen, sondern will selber auch mithelfen und kommt in diesem Zusammenhang in eine Situation, die sie in ihrer Autobiografie aus dem Leben einer jüdischen Familie schildert. Und zwar ist sie in Mähren eingesetzt in einem Lazarett und muss, so wie die damaligen Grenzziehungen waren, um nach Hause zu kommen, mehrfach auch Grenzen überqueren. Und nach damaligem Kriegsrecht war es nicht erlaubt, Briefe außerhalb der kriegsüblichen Postzensur hin und her zu transportieren. Das war aber ganz üblich, dass Krankenschwestern, die in Heimaturlaub gingen, kurzerhand Briefe in ihrem Gepäck mitnahmen über die Grenzen, die dann natürlich unzensiert von den staatlichen Stellen in andere Länder gelangten. Das war damals üblich. Edith Stein hat das auch gemacht, wie sie beschreibt, und hat sich auch nichts dabei gedacht, bis sie dann offensichtlich einmal bei einer Grenzkontrolle erwischt wurde, dass sie eben gegen das gerade geltende Kriegsrecht verstoßen hatte, damit in Konflikt geraten war. Sie schreibt, auf dieses Vergehen hätte möglicherweise sogar Gefängnisstrafe gestanden. Und sie sagt, sie wäre lieber ins Gefängnis gegangen, als zu lügen. Also sie hätte im Ernstfall, wenn sie wirklich Schwierigkeiten gekriegt hätte, sich nicht rausgeredet, ach, das habe ich gar nicht gewusst oder das machen doch alle so, sondern sie hätte aus Wahrheitsliebe dazu gestanden, dass sie gegen dieses Gesetz verstoßen hat. Das ist also mal ein Beispiel aus dem Leben der jungen Studentin, beziehungsweise damals zu dieser Zeit Lazarettschwester, Hilfsschwester im Kriegslazarett. Dann innerhalb der Wissenschaft wiederum gilt Wahrheitssuche als Vorurteilsfreiheit, sowohl in wissenschaftlichen als auch in weltanschaulichen Fragen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil der nämlich auch für die erneute Glaubensfindung von Bedeutung sein wird. Die philosophische Richtung, die Edith Stein aufgenommen hat, die sogenannte Phänomenologie, geht davon aus, dass man wirklich auf den Grund der Dinge kommt, dass man ohne jegliche Vorannahmen und Vorurteile alles, was an bestimmten geistigen Wirklichkeiten rein zufällig äußerlich ist, von alledem Abstand nehmen muss und dann schließlich zum Wesen der Sache selbst vordringen soll. Da haben Vorurteile natürlich keinen Platz. Und diese philosophische Methode, die sie sich angeeignet hat innerhalb ihres Studiums, bezieht sie nun auch auf verschiedene gesellschaftliche und schließlich auch religiöse Fragen. So entdeckt sie zum Beispiel in dieser Zeit, dass Wahrheit personal ist. Ein Jesuit, mit dem Edith Stein in ihren letzten Lebensjahren wissenschaftlich zusammenarbeitet, gibt später Folgendes zu Protokoll. Sie erzählte mir, dass sie schon als junger Mensch sich nicht von der öffentlichen Meinung über die Rollen von Mann und Frau beherrschen ließ. Ihr ging es einfach um die Suche nach Wahrheit, die beiden Geschlechtern in gleicher Weise aufgetragen ist. Das Faszinierende an Edith Stein war für mich, dass für sie Wahrheit nicht abstrakt war, sondern inkarniert in Personen und daher nicht ohne Liebe. Dieser Jesuitenpater hat Edith Stein in den späten 30er Jahren kennengelernt, als sie schon im Karmel Echt in Holland war, und hat sie, man könnte sagen, begleitet bis in ihre letzten Lebenstage hinein, bis wenige Tage vor ihrer Verhaftung. Sie hat in dieser Diskussion über Wahrheit auch mit diesem jungen Jesuiten offensichtlich eine Äußerung gemacht, die erstaunlich ist, zumindest im Rückblick. Man könnte auch so sagen, es ist eine typisch christliche Variante oder eine christliche Einsicht vielmehr, die sich darin äußert, die Wahrheit personal anzusehen. Denn nach dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, ist ja Christus selbst die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Christus an dieser Stelle in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Und diese Personhaftigkeit der Wahrheit hat Edith Stein offensichtlich schon relativ früh erfasst, sodass sie in ihren letzten Lebensjahren, als sie mit diesem Jesuiten in Kontakt stand, wie selbstverständlich das mit hat einfließen lassen als Erkenntnis, die ihr schon lange zur Verfügung stand und nicht erst in den christlichen und den Karmeljahren gewachsen ist, offensichtlich. Ebenso kann man auch sehen, dass in der wieder aufkeimenden religiösen Frage, die Edith Stein als Studentin wieder neu zu beschäftigen beginnt, die Wahrheitsfrage wichtig wird. Jetzt also wieder zurück, das Zitat von dem Jesuitenpater stammte aus der Zeit etwa um 1940 und wir sind jetzt wieder zurück in der Zeit um 1916. Das ist die Zeit, in der Edith Stein ihre philosophische Doktorarbeit schreibt. Zu dieser Zeit war sie in Göttingen und hörte Vorlesungen unter anderem auch des damals berühmten und immer noch bekannten Philosophen Max Scheler. Dieser nun sprach immer wieder davon, dass religiöse Phänomene nicht nur einfach religiöse Praktiken und religiöse Anschauungen sind, die für religiös gestimmte Menschen gut sein mögen, sondern dass religiöse Phänomene denkmöglich sein müssen. Diese Dinge sind also auch Gegenstand des Denkens, sogar der Philosophie. Und an dieser Stelle wird Edith Stein hellhörig. Sie hört, dass man religiöse Phänomene zur Kenntnis nehmen muss, weil sie nach dem Gesichtspunkt der Vorurteilsfreiheit Phänomene sind wie andere auch, die man nicht kategorisch ausschließen darf, nur weil sie einem vielleicht nicht ins Weltbild passen. Sondern man muss sich diesen Phänomenen genauso mit Sachlichkeit und Offenheit stellen wie allen anderen auch. Zugleich merkt sie, dass viele ihrer Kommilitonen, aber auch Professoren, die sie schätzt als Wissenschaftler, zugleich religiöse Menschen sind. Gerade in Edith Steins Umfeld hat es sehr viele Konversionen gegeben in dieser Zeit. Und an dieser Stelle merkt Edith Stein, wie wichtig es ist, dass man aufgrund der Vorurteilsfreiheit der Wissenschaft sich auch mit religiösen Fragen auseinandersetzt, ohne gewissermaßen mit Scheuklappen darauf zuzugehen. Und genau das tut Edith Stein. Sie wird aufmerksam und wach für alle Äußerungen, die in dieser Richtung wahrzunehmen sind an Menschen aus ihrem Umfeld. Auch das wäre eine eigene Sendung, mal weiter zu verfolgen, an welchen Stellen Edith Stein in ihrer Biografie von anderen Menschen religiöses Verhalten, religiösen Glauben gelernt hat. Das muss heute auch unterbleiben. Aber für den Zusammenhang von Leben und Tun in der Wahrheit gibt es ein Briefzitat einer Freundin Edith Steins aus Breslau, die über die Zeit etwa um 1918 schreibt, dass Edith Stein wieder begonnen hätte, sich mit religiösen Fragen auseinanderzusetzen, sehr gezielt sogar und in diesem Fall speziell christlich. Also sie hat sich vom Judentum innerlich offensichtlich schon nicht nur verabschiedet in dem Sinne, dass der Glaubensverlust in der Jugendzeit da eine Zäsur verursacht hat, sondern offensichtlich merkt sie in dieser Zeit, dass sie dahin auch nicht zurück kann. Sie fängt also um 1918 herum an, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Und ihre Breslauer Bekannte schreibt rückblickend über diese Zeit um 1918 etwas, was Edith Stein charakterisiert. Und zwar schreibt sie: Etwa im zweiten Jahr unserer Freundschaft fing Edith Stein die Lektüre der Bücher der heiligen Theresa an. Als Gegensatz zu Kierkegaard, dessen Einübung ins Christentum ihr nicht genügte. Mehr weiß ich leider nicht. Sie las laut vor, es war fast wie ein Beten, nicht wie ein Lesen. Viele Monate dauerte das. Ich erinnere mich, dass sie oft sagte, sie finde das, was in diesen Büchern steht, nicht in der jüdischen Religion, die sie von Kindheit an kannte und die im Hause ihrer Mutter echt und tief gelebt wurde. Und dass sie das, was ihr dabei aufging, auch leben und tun müsse, das verlange die ewige Wahrheit, um die es ginge. Sie sehnte sich danach, sich der Wahrheit ganz hinzugeben, aber sie glaubte nicht, dass die Wahrheit der Wissenschaft, die sie so gut kannte, das Letzte sei, dem man sein Leben hinzugeben habe. Soweit diese Freundin. Wahrheit ist also Personal, wie wir an anderer Stelle schon gehört haben, und fordert Konsequenzen. Wie diese Konsequenzen sich darstellen, sehen wir nach der Musikpause.
Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um Edith Stein. Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Bei uns zu Gast ist Dr. Vicky Ranf aus Trier. Es geht weiter jetzt mit dem Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vor der Musikpause hatte ich angekündigt, dass Edith Stein Konsequenzen zieht. Und das passiert in der Wahrheitsfindung. Im Sommer 1921 liest sie, nachdem sie ein Buch auf ganz abenteuerliche Weise in die Hände gekriegt hat, das kann ich jetzt nicht schildern, die Autobiografie der heiligen Teresa von Avila. Sie liest in einer einzigen Nacht dieses Buch durch und endet die Lektüre mit dem Satz: Das ist die Wahrheit. Interessanterweise ist uns dieser Ausspruch nur indirekt überliefert. Die erste Biografie, die über Edith Stein verfasst wurde, nur wenige Jahre nach ihrem Tod, nämlich von ihrer früheren Novizenmeisterin im Karmel und ersten Biografin Theresia Renata di Spiritu Sancto. In dieser Biografie finden wir diesen Ausspruch zitiert, und zwar in der Form, dass die Verfasserin der Biografie, die Novizenmeisterin also, erzählt, dass Edith Stein selber mündlich von dieser Situation berichtet hat und zusammengefasst hat, was sie damals gedacht und vielleicht auch ausgesprochen hat, als sie die Autobiografie Theresas von Avila gelesen hatte. Das ist die Wahrheit. Es ist ein interessanter Gedanke, dass man eine Biografie mit Wahrheitsanspruch bedenken kann. Denn man könnte ja sagen, eine Lebensbeschreibung ist nicht einfach hin wahr, sondern die ist ja sehr persönlich und vielleicht auch mit sehr subjektiven Sichtweisen durchsetzt. Das ist nicht in jedem Fall als objektive Wahrheit anzusehen. Andererseits scheint Edith Stein, und das kann man aus diesem Satz wohl rauslesen, scheint sie aus dieser Lebensbeschreibung eine Lebensgestalt, eine Lebenswirklichkeit erkannt zu haben, die in sich wahrhaftig ist, also im Grunde das verwirklicht, was Edith Stein mit ihrem eigenen Leben von Kindheit an wollte, und die auch Inhalte verwirklicht, nämlich des christlichen Glaubens und des Karmellebens, die Edith Stein für sich selber als stimmig ansieht. Denn sie sagt genauso im Rückblick, auch das wird in dieser Biografie über Edith Stein berichtet, sie soll im Rückblick gesagt haben: In dem Moment habe ich mich entschlossen, Christ zu werden, katholisch zu werden und Karmelitin zu werden. Also alle diese drei Aspekte der Berufung sind ihr offensichtlich in einem einzigen Augenblick in einer intuitiven Erkenntnis klar geworden. Und das ist ein sehr beachtlicher Vorgang, dass diese Lektüre unter dem Stichwort der Wahrheit Edith Stein in einem einzigen Augenblick in einer intuitiven Erkenntnis ihre Berufung in jeder Facette erschließt. Sie konnte das dann nicht so schnell verwirklichen, wie sie das wollte. Sie hatte in dem Moment offensichtlich geglaubt, mehr oder weniger sofort getauft werden zu können und mehr oder weniger sofort auch nach der Taufe ins Kloster gehen zu können. Dagegen sprach vieles, und wir können an ihrer Lebensgeschichte ablesen, dass dies noch einige Zeit dauern sollte. Denn sie hatte diese Lektüre im Sommer 1921, getauft wurde sie am Neujahrstag 1922 und in den Karmel konnte sie erst eintreten im Oktober 1933. Aber in diesem Moment hat sie die intuitive Erkenntnis in einem einzigen Augenblick, dass es sich um die Wahrheit ihres Lebens handelt, die ihr aus der Biografie Theresas von Avila, genauer gesagt der Autobiografie, entgegensieht. Sie setzt aber sofort auch die ersten Schritte, um die intuitive Erkenntnis in Lebenspraxis umzusetzen. Sie geht am nächsten Tag in einen Buchladen, kauft sich einen Katechismus und das Messbuch und studiert beide Bücher. Sie geht, nachdem sie alles gründlich durchstudiert hat, in eine heilige Messe. Sie sagt, sie hätte alles verstanden bis ins kleinste Ritual, weil sie das alles so gründlich studiert hat. Aber sie wollte die Messe sehen, und dann ist sie postwendend dem Priester hinterher ins Pfarrhaus gegangen, um die Taufe zu bitten. Man kann also auch hier wieder sagen, sie findet die Wahrheit in Person. Zunächst mal findet sie natürlich Christus, wenn sie die Wahrheit des christlichen Glaubens erkennt. Aber sie findet auch in der Person Theresas von Avila die Wahrheit personal verwirklicht. Und wenn wir an das eine Zitat des holländischen Jesuiten zurückdenken von vor der Musikpause, wo es geheißen hatte, Edith Stein hat die Wahrheit als Personal angesehen, finden wir hier ein ganz konkretes Beispiel, wie das aussehen konnte in ihrem Leben. Sie will nun ganz radikal ernst machen mit der neu erkannten Wahrheit und berufliche Konsequenzen ziehen, sogar so weit, dass sie ihre geliebte Wissenschaft aufgeben will. Denn sie ist in diesem Moment der Überzeugung, dass jemand, der radikal für den Glauben leben will, keine Zeit und keinen Platz mehr im Leben hat für Wissenschaft. Erst allmählich erkennt sie, dass die Wahrheitssuche im Glauben die Wissenschaft neu erschließt und dass Wahrheitssuche im Glauben und Wahrheitssuche der Wissenschaft sich nicht ausschließen müssen, auch nicht die Wissenschaft der Philosophie. Lernen tut sie das an einem großen mittelalterlichen Theologen, nämlich Thomas von Aquin, auf den sie hingewiesen wird. Und nachdem sie bald nach ihrer Taufe eine Lehrerinnenstelle in Speyer an einer Klosterschule angenommen hat, fängt sie an, in ihrer Freizeit ein Buch des Thomas von Aquin aus dem Lateinischen zu übersetzen, das den Titel hat De Veritate. In Übersetzung heißt das Über die Wahrheit. Die Übersetzung dieses Buches kann man verstehen als Weg zum tieferen Verständnis des Zusammenhanges oder des möglichen Zusammenhanges von Wissenschaft und Glaube. Denn das ist auch ein Lebensthema des heiligen Thomas von Aquin gewesen. Dass das Buch, das sie übersetzt, den Titel De Veritate über die Wahrheit hat, zeigt nur einmal mehr, wie sehr dieses Thema für sie von Bedeutung geblieben ist. Sie kehrt also zur Wissenschaft zurück, neben der Schultätigkeit, die sie in Speyer zu leisten hat. Man kann auch sehen, dass sie verschiedene Wege und Stufen der Wahrheitserkenntnis durchläuft, die in verschiedenen Situationen verschiedene Formen bedeuten, aber auch verschiedene Intensitätsstufen. Ich will nur zwei nennen. Das eine ist die verstandesmäßige Wahrheitserkenntnis, die Schritt für Schritt Dinge durchdenkt und zur Wahrheit vorstößt. Und die zweite Form, die Intuition, die in einem einzigen Augenblick wie in einer Schau die Wahrheit erfasst. Und gerade diese letztere Form, die ihr offensichtlich in ihrer eigenen Glaubensfindung widerfahren ist, beschreibt sie einmal sehr interessant und auch sehr umfassend und klärend. Und zwar heißt es da folgendermaßen: Es ist ein Umfassen der Wahrheit mit einem Blick. Alle Erkenntnisbewegung zielt ab auf das ruhende Schauen der Wahrheit und geht aus von der intuitiven Erkenntnis der Prinzipien. Wir können noch hinzufügen, sie wird motiviert durch ein erstes Aufblitzen der Wahrheit, die gesucht und erarbeitet werden will, durch ein momentanes Vorwegnehmen der festen und dauernden Anschauung. Im Aufblitzen empfängt der Verstand passiv etwas, aber er empfängt es als ein Motiv, das ihn in Bewegung setzen will und ihn durch den Anteil des Willens tatsächlich in Bewegung setzt. So Edith Stein. Also man kann richtig sehen, das ist sowas wie, man möchte fast sagen, ein Appetitanreger. Man wird innerlich angesprochen, angesprungen, angeblitzt vielleicht auch von dieser plötzlich im Innern sich klar machenden und bemerkbar machenden Wahrheit und soll dadurch motiviert werden, der Wahrheit regelrecht nachzusteigen und sich tiefer auf sie einzulassen. Ein paar Seiten weiter schreibt sie: Hier zeigt sich noch einmal die Freiheit des Menschen. Er zieht aus, um die letzte und höchste Wahrheit zu finden und entdeckt, dass all unser Wissen Stückwerk ist. Dann zerbricht der Stolz und nun sehen wir ein Doppeltes. Entweder er schlägt um in Verzweiflung oder er beugt sich in Ehrfurcht vor der unerforschlichen Wahrheit und empfängt demütig im Glauben, was die natürliche Verstandestätigkeit sich nicht erobern kann. Dann bekommt der Intellektuelle im Licht der ewigen Wahrheit die rechte Einstellung zu seinem eigenen Intellekt. Er sieht, dass die höchsten und letzten Wahrheiten nicht durch den menschlichen Verstand entschleiert werden. Auf der anderen Seite erkennt er den legitimen Bereich der natürlichen Verstandestätigkeit und verrichtet hier seine Arbeit. Soweit Edith Stein. Man könnte also zusammenfassen, wenn die Wahrheit sich gewissermaßen appetitanregend in dieser intuitiven Erkenntnis bemerkbar gemacht hat, dann kann der Mensch mit dem Verstand weiterarbeiten, bis der Verstand seine Grenze erreicht. Und dann muss der Mensch annehmen, dass er und speziell seinen Verstand Grenzen hat und dass er gewissermaßen durch den Glauben, durch den Überstieg in den Glauben noch tiefer in die Wahrheit vordringen kann, dass aber der Verstand seine Arbeit tun muss, um an diese Grenze zu kommen. Und dass diese beiden Bereiche, Denken und Glauben, sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil ergänzen. Man könnte also Edith Steins persönliches Bekehrungserlebnis im Licht dieser Unterscheidung auch sehen. Im Moment der Erkenntnis, das ist die Wahrheit, bei der Lektüre Teresas von Avila, kommt das gewissermaßen intuitiv auf sie zu und sie fängt an zu reflektieren darüber mit dem Verstand, was bedeutet das. Sie liest, sie studiert den Katechismus, das Messbuch, wird sich klar auf der Verstandesebene, merkt auch, dass es im Glauben Dinge gibt, die der Verstand nicht auflösen kann, die Geheimnis bleiben und gesteht das zu, versperrt sich nicht in ihren Verstandesgrenzen, sondern öffnet sich dem Glauben und lässt sich taufen. Wie sich das alles zusammenfassen lässt, kann man mit dem Titelzitat der heutigen Sendung so sagen: Gott ist die Wahrheit. Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Wie wirkt sich dies nun praktisch aus? Abschließend möchte ich noch kurz drei Beispiele ansprechen mit drei kurzen Textzitaten von Edith Stein, die aus verschiedenen Zeiten ihres wissenschaftlichen Arbeitens stammen, in denen sie jeweils einen Aspekt des Umgangs mit der Wahrheit formuliert. Das erste Zitat stammt aus dem Buch Der Aufbau der menschlichen Person. Das sind Vorlesungen zur philosophischen Anthropologie von 1932 aus der Zeit, als sie Dozentin am Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster war. Da schreibt sie Folgendes: Alles Lernen setzt Vertrauen in die Wahrhaftigkeit des Lehrers voraus. Das ist also ein zentraler Gedanke. Man könnte sagen, das ist nur eine Zwischenstufe. Das Ziel ist die eigene Einsicht des Belehrten. Darauf geht's raus. Der Unterschied zwischen einsichtiger Erkenntnis und Autoritätsglauben muss also vom Schüler erfasst werden. So werden sich die Schüler mit unbewiesenen Behauptungen nämlich nicht zufrieden geben und darin auch für die Vernunftargumente in Glaubensfragen geschult. Dass man sich also nicht einfach was einreden lässt, sondern nach vernünftigen Gründen fragt. Wenn Argumente fehlen, werden, und jetzt wieder Edith Stein, die Schüler dann an der subjektiven Wahrhaftigkeit oder an der Fähigkeit des Lehrers zweifeln und infolgedessen auch an der objektiven Glaubwürdigkeit des Gesagten. Ist der Inhalt der Belehrung moralische Wahrheit, die eine Forderung an den Menschen stellt, so gibt es einen doppelten Weg, sie zu veranschaulichen. Die theoretische Zurückführung auf die Prinzipien der sittlichen Erkenntnis und die praktische Realisierung, durch die Wert und Unwert des Verhaltens den zu Belehrenden fühlbar wird. Soweit Edith Stein. Man könnte diesen vielleicht etwas abstrakt anmutenden Text zusammenfassen. Die Autorität, die erziehen und belehren will, muss persönlich wahrhaftig und glaubwürdig sein und soll den Schüler sowohl durch das persönliche Vorbild als auch durch Argumente zur Einsicht führen. Ein zweites Beispiel: Die Wege der Gotteserkenntnis, ein Buch von 1941, das sie im Kloster Echt verfasst hat, als Vorstudie zu einem großen Werk über Johannes vom Kreuz, die Kreuzeswissenschaft, das dann ihr letztes Buch wurde. In dieser Vorstudie also, Wege der Gotteserkenntnis, in der sie sich mit Dionysius auseinandersetzt, einem Kirchenvater des späten 5. Jahrhunderts, der auch Johannes vom Kreuz geprägt hat, heißt es folgendermaßen: Gott passt sich mit der Offenbarung der Wahrheit an das Fassungsvermögen der Menschen an. Zuerst nimmt der Gläubige die Heilige Schrift als offenbarte Wahrheit an. Im Licht des Glaubens können, und jetzt das Zitat von Edith Stein, bisher getrennt erfasste Glaubenswahrheiten in ihrem Zusammenhang aufleuchten. Die göttliche Wahrheit wird in den Gleichnissen der Bibel wie in einem verschlossenen Schrein dargeboten. Doch je nach der Fassungskraft erschließt sich dem Suchenden die Bedeutung des göttlichen Wortes. Zugleich gibt es eine Abstufung des Ausgeschlossenseins und Zugelassenwerdens, je nach Würdigkeit. Denn Dionysius, das ist also der Kirchenvater, von dem da die Rede ist, Dionysius rechnet auch mit Böswilligen, welche die Heilige Schrift als Waffe gegen die offenbarte Wahrheit benutzen. Die Wahrheit muss geschützt werden, um das Ziel zu erreichen. Und Edith Stein resümiert, im Grunde ist dies das Ziel aller Theologie, den Weg zu Gott selbst frei zu machen. Man kann also dieses Zitat zusammenfassen, die Wahrheit passt sich in gewisser Weise dem Erkenntnisvermögen des Menschen an, der mitarbeiten muss, um zur vollen Wahrheit durchzustoßen. Und darin zeigt sich vor allem wieder die personale Beziehung der Wahrheit. Das heißt natürlich nicht, dass die Wahrheit sich in der Form anpasst, dass sie sich beliebig selbst verändert. Das nicht, aber der Mensch kann verschiedene Positionen der Wahrheit gegenüber einnehmen und je nachdem, wie die menschliche Freiheit sich zur Wahrheit stellt, kann sie Zugang finden oder etwa biblische Gleichnisse wie in einem verschlossenen Schrein ansehen oder sogar sich gegen die Wahrheit stellen und die Heilige Schrift als Waffe gegen die Offenbarung missbrauchen. Damit das nicht passiert, sondern was der Mensch stattdessen tun soll, soll noch in einem kurzen dritten Zitat aus ihrem letzten Werk der Kreuzwissenschaft vorgestellt werden, von 1942. Das war das Buch, an dem sie noch schrieb, als sie verhaftet wurde. Der lebendige Geist dringt tief in die Glaubenswahrheiten ein und eignet sie sich dauerhaft an. Dies ist nicht nur, und jetzt schreibt Edith Stein, ein Schatz von aufgespeicherten Wahrheiten, sondern ein Besitz des gottliebenden und mit ihm vertraut gewordenen Herzens. Glaube bezieht sich somit nicht zuerst oder vornehmlich auf einzelne Wahrheiten, sondern wendet sich Gott zu, von dem alle Glaubenswahrheiten sprechen, der den Inbegriff aller Glaubenswahrheiten in sich schließt und doch über sie alle hinaus ist. Also auch hier sehen wir wieder das Wechselspiel, dass Gott einerseits alles umfasst, andererseits aber gesucht werden will, dass alles, was wahr ist, letztlich auf Gott verweist, dass aber doch wiederum Gott alles übersteigt, was der Mensch an Wahrheit erkennen kann, weil der Mensch als Geschöpf begrenzt ist. Ziel ist schließlich die personale und persönliche Beziehung zur Wahrheit in Person, zu der jede Wahrheitssuche letztlich hinführt. Oder, wie Edith Stein 1931 in einem Brief schrieb, es ist im Grunde immer eine kleine, einfache Wahrheit, die ich zu sagen habe, wie man es anfangen kann, an der Hand des Herrn zu leben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Wege mit Edith Stein. Das war heute unser Thema. Zu Gast bei uns Dr. Vicky Ranf aus Trier. Ihnen herzlichen Dank für diesen Vortrag, dass Sie uns Edith Stein näher gebracht haben.
Ja, gerne geschehen.
Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können wie immer eine CD auch bei Radio Horeb bestellen von dieser Sendung. Dann rufen Sie einfach an unter folgender Nummer 08323. 96 75 120, oder für alle, die aus Südtirol anrufen, die Vorwahl dann noch davor wählen, die 0049, dann die 8323 96 75 120. Oder Sie können natürlich auch direkt auf unsere Homepage gehen, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen unter www.horeb.org, dann auf Podcasts gehen und auf die Sendung Spiritualität. Ans Ende der Sendung wollen wir das Gebet setzen. Wir wollen uns an Gott jetzt wenden, auch mit diesem Abschlussgebet.
Lebendiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du hast die heilige Edith Stein, Theresia Benedicta vom Kreuz, mit reichen Gaben des Geistes und des Herzens beschenkt und sie zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis in den Tod gerufen. Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten das Heil erkennen und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen. Danke und alles Gute Ihnen.
Danke. Wiederhören.
Wiederhören. Auf Wiederhören. Auch Ihnen alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.